Ja, Sigrid sagte, dass wir uns vor 14 Tagen gemeinsam auf den Gottesdienst vorbereitet haben. Und ich danke dir, Sigrid, dass du uns so persönlich, so ganz persönlich mit hineinnimmst in dieses Thema des Sterbens, Leben und Tod. Wir sind ja unterwegs in der Predigtreihe der Stichworte und ich predige über die ersten 11 Kapitel des ersten Mosebuches. Und im ersten Kapitel von 1. Mose, da finden wir die Schöpfungsgeschichte beschrieben. Und darüber habe ich auch schon gepredigt. Und dann im zweiten Kapitel des ersten Mosebuches setzt diese Erzählung noch einmal neu an, der sogenannte zweite Schöpfungsbericht. Und wenn man den auf sich wirken lässt und den liest, dann stellt man fest, da ist manches anders als in dem ersten Bericht. Es wird erzählt, dass am Anfang noch kein Strauch, noch kein Gewächs auf der Erde stand und dass da Gott den Menschen nahm und ihn aus Staub, aus Erde formte. Und das Besondere ist, wenn man in den Grundtext hineinschaut, fällt auf, dass das Wort für Erde und das Wort für Mensch einander ganz verwandt sind. Adama, die Erde, und Adam, der Mensch. Der Mensch ist also der vom Staub, von der Erde genommene. Und das drückt dann auch sofort aus in diesem Begriff, dass dieser Mensch vergänglich ist und dass der Mensch in sich nicht von Dauer sein kann. Der Mensch ist ganz und gar abhängig von Gott. Und das findet ihr dann auch auf euren ausliegenden Zetteln stehen, diesen ersten Bibelvers, dass Gott nämlich dem Menschen den Lebensodem einhauchte. Und dieser Hauch Gottes, der erweckt den Menschen zum Leben, der bringt ihn in dies Leben hinein, das Gott sich für den Menschen vorgestellt hat und das ihn unterscheidet von allen anderen Geschöpfen, die Gott gemacht hat. Denn davon wird nicht erzählt, dass Gott seinen Lebenshauch den Pflanzen gab oder den Tieren. Aus der Erde heraus, aus der Adama, schafft Gott den Adam, den Menschen. Und damit ist auch schon das Hauptthema aus diesem zweiten Kapitel dieser Verse angeschlagen aus dem Mosebuch. Nämlich die Hauptaussage, die Tragweite wird hier sichtbar dieses Berichts. Ohne den Lebensodem Gottes ist der Mensch nicht mehr als Erde und Staub. Und so steht das dann auch dort. Von ihr bist du genommen und zu ihr wirst du wieder werden. Staub bist du und Staub musst du wieder werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten von uns schon einmal an einem solch offenen Grab gestanden haben, wie wir es eben sahen. Und es ist tatsächlich, finde ich, ebenso, wie Sigrid es sagte, einer der bewegendsten Eindrücke des Lebens ist einerseits, dass ein Mensch geboren wird. Die Frauen, die ein Kind gebären, sind ja naturgemäß immer dabei. Aber auch wir Männer dürfen ja mittlerweile dabei sein. Und wenn du dies erlebst, das ist etwas außerordentlich Beeindruckendes. Aber am offenen Grab zu stehen, vor allem an dem Grab eines Menschen, der uns lieb war, das ist genauso bewegend und bedeutsam. Unser Leben, unsere Vitalität verdanken wir Gott, der uns den Lebensatem gab. Und so lesen wir es dann, so wurde der Mensch eine lebendige Seele, ein lebendes Wesen. Aber genauer würden wir tatsächlich übersetzen, so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und dieses Wort Seele ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. In unserem Sprachgebrauch ist es so, dass wir das Leben in der Regel eher funktional beschreiben. Also, wenn du jetzt in diesen Tagen, es ist unglaublich heiß, eine Blume, eine Pflanze in deinem Garten stehen hast und die verdorrt, was machst du? Du entsorgst die Pflanze. Denn die Funktion, dich zu erfreuen mit der Blüte oder der Frucht, ist erledigt, also kann dir entsorgt werden. Wir betrachten das Leben sehr häufig unter funktionalen Aspekten und manchmal eben auch das Leben eines Menschen. Aber Menschen, die sterben, die wir beerdigen, die zeigen uns doch, dass das sehr viel mehr ist als nur eine Funktionsweise, dass Leben mehr ist als Funktionieren. Die lebendige Seele sagt viel mehr über den Menschen aus und das Neue Testament vor allem. Es sagt nämlich, dass mit dem Leben, mit dem Tod nicht alles aus ist. Es geht nämlich Gott nicht um unser Funktionieren, um dein Funktionieren. Deswegen hat er dich nicht geschaffen, sondern es geht ihm um dich in deinem Leben und um dich in deiner Bedürftigkeit. Der Mensch hat eine Seele und das zeichnet ihn als bedürftiges Geschöpf Gottes aus. Und diesem bedürftigen Geschöpf wendet sich Gott in außergewöhnlich, in ganz einzigartiger Weise zu. Für ihn, für den Menschen, für dich zu sorgen, das ist Gottes Herzenswunsch, das ist sein Sehnen. Und das macht der Erzähler deutlich, wenn Gott um den Menschen herum, den er als erstes schafft, jetzt eine Kulturlandschaft entstehen lässt. Einen Garten, in dem der Mensch gut leben kann. Und zieht Gott seinen Odem zurück vom Menschen, so fällt der Mensch zurück in die reine Stofflichkeit. Davon lesen wir zum Beispiel im Psalm 104, Vers 29. Verbirgst du Gott dein Angesicht? Nimmst du den Atem? So schwinden wir hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Wenn wir also so bedürftig sind und das auch erfahren und erleben, dann ist die nächste Frage, die sich ganz natürlicherweise da anschließt, wenn ich also so bedürftig bin, dass ich im Letzten vom Staub genommen bin und zum Staub werde, dann bleiben wir auf Zuwendung von außen angewiesen. Und dieses Bedürfnis nach Zuwendung, das macht uns nachdenklich und das bringt uns zum Nachfragen. Wem verdanke ich mich eigentlich? Meinen Eltern, antwortest du. Wer brachte mich zur Welt? Meine Mutter. Wer wickelte und versorgte die Sigrid? Ihre Mutter. Und warum sitzt die Sigrid heute Morgen hier? Weil da Menschen waren, die sich um sie kümmerten. Und genau aus demselben Grund stehe ich hier und sitzt du hier, weil da Menschen waren, die sich kümmerten, die deine Bedürftigkeit wahrnehmen und sagten, da will ich gerne helfen. Und so gab es Menschen, die uns Lesen und Schreiben beigebracht haben. Und vielleicht bist du deinem Lehrer dankbar dafür. Da gab es Menschen, die haben dir das Rechnen beigebracht. Da gab es Menschen, die haben dich als Arzt versorgt. Da gab es Menschen, die dich das Schwimmen vielleicht gelernt haben oder das Fahrradfahren. Und wer das gelehrt hat, der kann am Samstag mitfahren. Wir sind ganz und gar bedürftig. Und diese Erkenntnis bringt uns zum Nachfragen. Wem verdanke ich mich? Und aus der Frage oder dem Nachdenken unserer Bedürftigkeit kommt dann der Mensch unweigerlich auch zur Gottesfrage. Daran kommen wir gar nicht vorbei als Menschen und die Anthropologen, also die Erforscher des Menschen, die Soziologen, die Archäologen, die Prähistoriker, haben eine ganz große Leidenschaft. Ihre Leidenschaft gilt den Gräbern der Menschen. Und warum ist das so bedeutsam? Weil wir viele Jahrtausende zurück, hunderttausende Jahre zurück, Grabstätten finden. Und zwar auf allen Kontinenten dieser Welt. Denn der Mensch hat schon immer gefragt, was ist denn mit mir am Ende meines Lebens? Und die Frage seiner Bedürftigkeit brachte in ihm die Frage nach Gott hervor. Wäre mit dem Tod alles aus, brauchte man sich darum ja nicht weiter zu kümmern. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen eine Ahnung davon haben, es könnte doch nicht alles gewesen sein, was das Leben uns hier zu bieten hatte. Und das ist etwas sehr, sehr alt im Menschen Verwurzeltes. Menschen setzen sich mit dem Leben und dem Tod auseinander. Und das wiederum zeigt, dass Menschen über Selbstbewusstsein verfügen. Denn wer nicht nach sich selber fragt, wie mag den kümmern, wo die Verstorbenen bleiben? Wo gehen die hin? Kommen die wieder? Leben sie weiter? Und wenn sie weiterleben, was brauchen sie dann? Und eine Antwort, die man in den Grabstätten immer wieder findet, ganz imposant in den Pyramiden, aber in vielen anderen Gräbern auch, man hat überlegt, was brauchen die denn zum Weiterleben? Und dann gab man ihnen, was man so unbedingt braucht, zum Beispiel ein Schwert. Oder man gab ihnen was zu trinken dabei. Oder man legte in die Gruft ein Stück Brot. Oder Schmuck. Oder was auch immer. Die Idee war, der Gedanke ist, wer sich selbst reflektiert, wer Selbstbewusstsein hat, der denkt natürlicherweise, notgedrungen darüber nach, was ist denn mit dem anderen und mit mir selbst nach dem Tod. Aber was ist, wenn nun mit dem Tod doch alles aus ist? Wenn nach dem Tod gar nichts mehr auf uns wartet? Was, wenn der Mensch nicht mehr ist als eine zeitlich befristete Molekularstruktur, ein Organismus, der für eine Zeit funktioniert und dann eben nicht mehr? Das ist die Überzeugung vieler und sie hat zweifellos abgefärbt auf unser Lebensgefühl und Verhalten auch als Christen. Und dann beginnen wir es mit dem Leben zu übertreiben. Dann wollen wir für unsere Bedürftigkeit selber Abhilfe schaffen. Und damit erreicht die Todesdrohung, die mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis und dem Begehren, Gott gleich zu sein, einsetzte, damit erreicht sie dann ihr Ziel. Den Menschen erreicht diese Gottesferne in der Konsequenz seines Tuns. Denn je weiter er sich von Gott entfernt, desto stärker ist er bemüht, unabhängig von Gott zu sein. Und wenn wir unabhängig von Gott sind und da keiner ist, der nach uns fragt, der sich bekümmert, nachdem wir groß geworden sind, wenn da kein Gott ist und kein Leben nach dem Tod auf uns wartet, dann ist es naheliegend, das Leben hier so zu gestalten, dass ich mir alles beschaffe, von dem ich glaube, dass ich es brauche. An Gott vorbei soll dann das Leben abgesichert sein und reich. Aber wir erfahren, indem wir es so übertreiben mit dem Leben, verengt sich unser Lebensraum und weitet sich nicht. Es führt uns eben nicht zur großen Glückseligkeit, sondern es führt uns in einen unglaublichen Lebensstress hinein. Die Menschen wollen ihren selbstverschuldeten Mangel aus eigener Kraft überwinden und dadurch ziehen wir die Schlinge unserer Begrenztheit immer enger zusammen. Biblisch ausgedrückt könnten wir sagen, die Sünde der Menschen wirkt sich aus in der Suche nach dem verlorenen Gott und wir suchen an der falschen Stelle nach diesem verlorenen Gott. Was wir nur in der Gemeinschaft mit Gott erreichbar wäre oder erreichen können, suchen wir nun außerhalb dieser Gemeinschaft mit ihm. Und darüber erschöpft sich das Geschöpf. Dieser bedürftige Mensch erschöpft sich über all diese Bemühungen, weil es ihn immer weiter von seinem Schöpfer entfernt und von der eigenen persönlichen Bestimmung. Im Versuch, die eigene Existenzgrundlage zu sichern oder die Existenzgrundlage zu verbreitern, wird das Fundament, auf dem wir stehen, in Wahrheit immer schmaler. Und wenn wir dann älter werden, merken wir, wie die Kräfte schwinden und wie wir diese Plattform nicht mehr erweitern können. Und plötzlich kriegen wir es mit der Angst zu tun. Und je mehr Angst wir spüren, desto mehr investieren wir da rein, doch noch was aus dem Leben zu machen, doch noch etwas zu tun, bis wir irgendwann einsehen müssen, es geht nicht. Wir erweitern unsere Lebensplattform nicht beliebig. Denn wir sind Staub und zu Staub müssen wir wieder werden. Das Leben nimmt ab. Der Lebenskreis, in dem wir stehen, der lässt sich nicht in eine unbegrenzte Linie nach oben fortführend verwandeln. In dem Text, den wir hier vor uns haben, aus dem 1. Mosebuch, werden wir uns also selbst vorgestellt. Wir werden uns selbst als Menschen vorgestellt in unserem Sein, und zwar nicht als Spitze einer Pyramide, wie im ersten Schöpfungsbericht, sondern als Punkt in einem Lebenskreis. Und dieser Lebenskreis, der wird sich unwillkürlich wieder schließen. Und der wird sich dort schließen, wo er begonnen hat, im Staub. Und das anzunehmen, das zu akzeptieren, das wäre jetzt oder das ist jetzt unsere Chance. Gott sagt uns, wie es um uns steht. Das bist du. Und du bist ganz abhängig von meinem Lebensoben, den ich dir gegeben habe. Und begreif das als deine Chance deines Lebens. Und für uns könnte es eine Form der Buße, der Umkehr oder der Beugung vor Gott sein, wenn wir die Wiederaufnahme, wenn wir den Dialog mit Gott wieder aufnehmen würden. Und Aufnahme dieses Dialogs, das bedeutet für dich, für mich vielleicht, dass wir lassen von den scheinbaren Wundertaten selbstgemachter Wiederauferstehung. Dass wir lassen von der Theorie vom starken Willen, der uns alles ermöglicht, dem nichts unmöglich ist. Dass wir lassen von der Illusion, das unbeherrschbare Leben sei beherrschbar von uns und auch der Tod und wann wir sterben müssten. Dass wir loskommen von dem sich stürzen in riskante Unternehmungen, diesem Zwang der Risikosuche in geschäftlichen Unternehmungen sucht es der eine und der andere surft auf irgendwelchen S-Bahnen oder klettert freihändig auf irgendwelche hohen Türme. Das ist etwas sehr Paradoxes, dass wir einerseits bei vielen Menschen so eine Todessehnsucht sehen, ein Herausfordern des Lebens und des Todes. Und indem wir so den Tod herausfordern, geschieht etwas Eigenartiges. In dem Moment habe ich den Eindruck, dass ich lebe. Etwas sehr Verzweifeltes. Etwas, was uns auf unser Erden- und Staubsein hinweist. Und wir tun so vieles, alles, um nachzuweisen, niemals und nirgends untergehen zu können. Lassen wir auch von dem Traum manipulierbarer Unvergänglichkeit durch Fitness, durch Sport und gesunde Ernährung, das ist in unserem Kulturkreis unglaublich in. Sport finde ich gut. Aber du wirst davon, bin ich überzeugt, keinen Tag länger leben, als Gott es dir bestimmt hat. Da kannst du essen, was du willst. Und das stellt uns ja auch vor so viele Lebensrätsel. Wir sagen, Mensch, die haben sich doch so gesund ernährt, ihr ganzes Leben, immer nur Müsli-Riegel und irgendwelche teuren Sonderprodukte. Und dann ist er so oder sie so früh gestorben. Wie kann das sein? Von Staub bist du genommen und zu Staub wirst du wieder werden. Ich glaube, der Text fordert uns tatsächlich zur Umkehr auf, zu einer Neubesinnung, zu einem Lassen lernen. Theologisch ausgedrückt, dass wir von der Selbsterlösung lassen, weil wir Erlöste sind durch den Gott, der uns den Lebensodem gegeben hat und der daran interessiert ist, dass wir ewig leben werden. Der Gedanke des Lebenskreises, den ich eben beschrieb, enthält ja auch eine positive Vorstellung. Die positive Vorstellung, dass es nicht immer weiter nach vorn, sondern in der letzten Lebenshälfte wieder zurückgeht. Diese Vorstellung kann einem tatsächlich Angst machen, weil wir eben die Vorwärtsperspektive so sehr lieben und weil wir das als das allein Wertvolle begreifen, weil es uns so anerzogen wurde. Und das Wort Rückschritt ist deswegen meistens ein Vorwurf oder auch ein Selbstvorwurf. Alles ist gut, dann, wenn es nach vorne geht, wenn es progressiv ist. Kehren wir um von dieser Ideologie. Kehren wir um von der Ideologie, nur wer nach vorne blickt, wer zuversichtlich sei und stark, der sei für dieses Leben geschaffen. Nein, das Gute des Lebenskreises ist, wenn sich die Linie zu einem Kreis schließt, dann führt sie uns eben automatisch wieder dahin zurück, wo wir herkommen. Und wo kommen wir her? Ja, von der Erde, aber von dem Gott her, der uns den Lebensodem gegeben hat. Und das unterscheidet uns eben von der Topfblume und vom Tier. Dann bedeutet im Lebenskreis nach vorne gehen schließlich eine Rückkehr zum Anfang. Das ist natürlich für den Kreis. Aber Rückkehr ist angesichts der Auferstehung und der Verheißung unserer Auferstehung zu ewigem Leben keine Schreckensnachricht mehr. Sondern es ist ja die Verheißung, dass wir zurückkehren zu unserem Ursprung, zu dem Schöpfer, zum liebenden Vater. Es ist die Verheißung, dass wir zurückkehren zu bleibender, unzerbrüchlicher Gemeinschaft mit Gott. Das ist, ihr Lieben, keine Kapitulation, sondern das ist die Vollendung, zu der uns Gott berufen hat, dich und mich. Und das ist die Vollendung, zu der er dich geschaffen hat, als du wurdest im Mutterleib. Als sich da die ersten Zellteilungen ergaben, da hatte Gott schon mit dir vor, dass du ihn einmal sehen würdest, von Angesicht zu Angesicht. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann feiere ich dieses Mal wirklich mit ganz großer Freude, gerade bei diesem Thema Sterben. Denn das weiß ich und du weißt es vielleicht auch, mein Erlöser lebt. Und dieser Erlöser will dich erlösen. Er fängt heute damit an. Darum kehr um, wo du es begreifst und erfasst, wo es nötig ist. Und nach unserem Sterben erwartet er alle, die im Glauben gestorben sind, mit offenen Armen. Und so bist du ganz herzlich eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Eingeladen sind all die, die dieses Vertrauen auf Jesus Christus haben, die diesen Glauben in sich durch den Heiligen Geist empfangen haben. Ja, mein Erlöser lebt. Und darum soll ich auch leben und darum will ich mit dem Herrn Jesus Christus auch heute schon leben und ihm nachfolgen. Gott sagt in seinem Sohn Jesus Christus, kommt herzu. Es ist alles bereit. Der Tisch ist für dich gedeckt. Denn so wahr du von diesem Brot isst, hast du Teilhabe am Leben Jesu Christi und das war auch ein am Leben Jesu und das war auch ein vergängliches Leben. Du hast aber auch Teilhabe am ewigen Leben, nämlich des Jesus Christus, des Gottessohnes, der als erster von den Toten auferstanden ist. Beten wir diesen Gott nun gemeinsam an. Amen.